SWR 2 Lesenswert Magazin.
Heute mit Anja Brockert. Hallo. Eigentlich ist ja irgendwie noch Winter, aber der Frühling rollt an. Und mit ihm die neue Buchproduktion. Ganz frisch erschienen ist der neue Roman von Abbas Kida, eine Geschichte aus dem Irak unter Saddam Hussein. Die stellen wir Ihnen heute vor. Außerdem einen interessanten Familienroman aus Österreich. Es geht um Schuld und Schweigen und um ein Kind, das keinen Schmerz empfindet. Herzklappen von Johnson & Johnson von Valerie Fritsch ist unser Buch der Woche. Zuerst aber sprechen wir übers Lesen und Hören beim Literaturfest in Mannheim. Nach Musik von Michael Kiwanuka. Erzähl mir eine Geschichte. Das ist ja eigentlich so ein Kinderwunsch, aber guten Geschichten hören natürlich auch Erwachsene gerne zu. Beim Mannheimer Literaturfest Lesen, Hören kann man das jetzt gerade wieder ausgiebig tun. Noch bis Mitte März lesen in der Alten Feuerwache in Mannheim prominente Autorinnen und Autoren aus ihren neuen Büchern vor. Zwei Wochen lang Geschichten und Gespräche, von denen Sie auch welche hier in SWR 2 hören können. Mehr erzählt uns jetzt die Literaturkritikerin Insa Wilke. Sie hat das Programm von Lesen, Hören zusammengestellt. Hallo Frau Wilke.
Hallo, guten Tag.
Frau Wilke, Sie schreiben das so nett in Ihrem Programmheft. Wir zünden in der alten Feuerwache wieder das Lagerfeuer an, um gemeinsam Geschichten zu hören. Eine Erzählerin war schon da, und zwar die Schauspielerin Katja Riemann, die ihr neues Buch vorgestellt hat. Dieses Gespräch senden wir am kommenden Dienstag auf SWR 2. Wovon erzählt Katja Riemann in ihrem Buch?
Oh, sie erzählt vom Reisen, von Menschen, die die Welt verändern, aber auch davon, was Menschen einander antun in der Welt. Katja Riemann ist ja Botschafterin für UNICEF unter anderem. Sie arbeitet mit verschiedenen Menschenrechtsorganisationen zusammen überall auf der Welt, eben auch denen, die vor Ort local sind. Und sie ist dafür seit 20 Jahren unterwegs im Senegal, in Rumänien, in Burundi, in Burkina Faso, wo ja gerade wieder Überfälle gemeldet wurden, und erzählt dabei aber immer von den Menschen, die dort im Kleinen tatsächlich etwas bewirken können. Und das ist unheimlich ermutigend, wie sie das macht, weil sie eben schreckliche Geschichten natürlich erzählt, aber immer auf ihre so den Menschen zugewandte, heitere Art, also immer wieder einen tatsächlich auch zum Lachen bringt und diese Menschen einfach so porträtiert. Es gibt eine ganz tolle Szene in Burundi, wo sie mit jemandem, dem sie da begegnet, einem ganz einfachen Mann, auf einmal anfängt zu schauspielern. Und solche Szenen sind ganz toll erzählt.
Mhm. Es geht ansonsten viel um Kindheit in diesem Jahr auf dem Mannheimer Literaturfest bei Lesen, Hören. Geschichten aus der Kindheit. Welche Autorinnen und Autoren kommen da?
Also zum Beispiel Boff Bjerg und Josef Haslinger, und die erzählen beide von schwierigen Kindheiten, aber so warmherzig und mit so großem Respekt und Verständnis für die Kinder, die sie ja zum Teil selber sind, also bei Josef Haslinger zumindest ist das der Fall, dass man aus diesen Büchern herausgeht und, obwohl es harte Bücher sind, etwas fürs Leben mitnimmt. Und bei Josef Haslinger, muss ich sagen, ist das intelligenteste Buch, das ich bislang zur Missbrauchsgeschichte in der katholischen Kirche gelesen habe.
Ich finde ja interessant, dass im Titel dieses Festivals explizit auch es ums Hören geht. Warum ist Ihnen das wichtig, das Hören?
Naja, weil Literatur natürlich Klang ist, weil das Zuhören etwas unheimlich Beglückendes ist. Das kennen viele aus der Kindheit, wenn vorgelesen wurde. Ich glaube sogar, das Zuhören ist einfach etwas, was uns Menschen ausmacht. Und dann lauschen wir als Programmmacher natürlich auch in den gesellschaftlichen Raum hinein. Und da begegnet uns Überraschendes. Zum Beispiel jemand wie Theodor Lessing. Ich wette, kaum jemand kennt diesen Namen. Aber wenn Sie zu dem Abend kommen werden, den Markus John uns dazu geschenkt hat über Theodor Lessing, dann werden Ihnen die Ohren klingeln und sie werden sich an den Kopf fassen und fragen, warum kannten wir diesen Mann vorher nicht? Theodor Lessing war ein jüdischer Autor. Er ist eines der ersten Opfer der Nationalsozialisten, wurde 1933 erschossen. Wir erzählen an diesem Abend auch die Verfolgungsgeschichte und das ist schon erschreckend, wie viel Gegenwärtiges man da erkennt. Ein anderes Beispiel ist der Abend, dem wir den Jemen widmen. Auch das ist ein Abend, der aus dem letzten oder vorletzten Festival hervorgegangen ist, wo uns nämlich aufgefallen ist, wir reden über Syrien. Damals hatten wir einen Abend den Syrerinnen und Syrern gewidmet. Aber was wissen wir eigentlich über den Jemen? Da tobt seit Jahren ein furchtbarer Krieg. Man erfährt kaum etwas, weil es kaum Korrespondenten gibt, die da rumreisen. Und Jörg Armbruster hat uns darauf aufmerksam gemacht. Und jetzt haben wir tatsächlich eine Autorin gefunden, die gerade ein Buch veröffentlicht mit Geschichten aus dem Jemen, die Leute dort befragt hat, selbst Jemenitin ist. Und aus diesem Buch lesen wir. Und das ist natürlich auch ein sehr, sehr politischer Abend.
Und dann gibt es noch eine Veranstaltung Literatur als Rockkonzert. Das klingt natürlich auch nach ziemlich viel Hören, allerdings nicht so sehr nach gemütlichem Lagerfeuer.
Ja, damit meinten wir fast eher das Rockpublikum, denn Arno Kamenisch, der da den Abend schmeißen wird, den kenne ich nur von seinen Texten her, ich kenne ihn nicht von der Bühne her, aber er muss rasant sein. Es gab einen solchen Aufruf aus unserem Publikum, dass wir bitte mal Arno Kamenisch einladen sollen, dass wir ihn dann schlicht zum Rockstar erklärt haben.
Wer genau ist Arno Kamenisch?
Ist ein Schweizer Autor, der eigentlich ganz schmale Bücher schreibt, aber diese oft in Verbindung mit einem Musiker auf die Bühne bringt. Und wie gesagt, er muss auf der Bühne grandios sein. Ich habe ihn selbst noch nicht erlebt und bin sehr gespannt.
Vielen Dank, Insa Wilke. Das 14. Literaturfest Lesen, Hören in Mannheim geht noch bis zum 15. März. Bei uns im Programm können Sie das Gespräch mit Katja Riemann hören am nächsten Dienstag um 22 Uhr. Mehr auf swr2.de.
I've been there. My pride is gone. My mistake. Yes, I.
Die Großeltern haben den Krieg mitgemacht. Bombennächte, Hunger, Front und Gefangenschaft, Tod und Morden. Die Traumata und Schuldgefühle, die sie mit sich herumtragen, die geben sie unbewusst weiter an ihre Kinder und diese wiederum an ihre Kinder. Wie verdrängte Schuld und Sprachlosigkeit von einer Generation auf die nächste übergehen, davon erzählt unser Buch der Woche. Valerie Fritschs Familienroman Herzklappen von Johnson & Johnson. Nicht ganz neu das Thema, denken Sie jetzt vielleicht, und das stimmt, aber Valerie Fritsch erzählt es auf eine besondere Art, mit ein paar ziemlich überraschenden Ideen. Fritsch ist 30, sie kommt aus Graz und gilt als Ausnahmeerscheinung unter den jungen österreichischen Autorinnen. Sie hat Fotografie studiert, das schärft den Blick und das spürt man auch in diesem Roman, meint SWR2-Literaturkritiker Carsten Otte.
Der Großvater war Soldat und Mörder, aber von seinen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg erfährt Alma erst, als sie ein Kind zur Welt gebracht hat und endlich Antworten auf ihre Fragen verlangt, die sie seit Jugendtagen quälen.
Es war, als hätten alle Menschen in Almas Leben etwas zu verbergen. Die Eltern und die Großeltern, deren Verhältnis untereinander und zur Welt so gespannt war, dass man es gerade noch ertrug.
Doch nicht der schweigende Opa offenbart seine Vergangenheit, redet endlich über die traumatisierenden Erlebnisse an der Front und dann in der Lagerhaft. Alma kommt mit der kranken Großmutter ins Gespräch, die dem familiären Vergessen ein Ende bereiten möchte, um nicht die Geheimnisse des Gatten ins Grab nehmen zu müssen.
Sie kannte den Heimkehrer, den Kriegsgefangenen, den Überlebenden, lernte spät aus betrunkenen Geständnissen den Mörder kennen. Dem Menschen davor aber, dem Unversehrten, dem Unschuldigen, war sie nie begegnet.
Die Ausgangskonstellation in Valerie Fritschs drittem Roman Herzklappen von Johnson & Johnson ist nahezu genretypisch für den österreichischen Familienroman der vergangenen Jahrzehnte. Die Grazer Autorin entwickelt aber aus dem Stoff, der von Schuld und mangelnder Sühne handelt, einen Roman, der sich sowohl inhaltlich als auch sprachlich deutlich abhebt von anderen literarischen Reisen in die verbrecherische Vergangenheit der Väter und Großväter. Denn für Alma sind die Berichte der alten Frau, zu der sie eine späte Liebe entwickelt, vor allem deshalb so bedrückend, weil sie befürchtet, die Erfahrungen der Eltern, die sozialen Muster der Großeltern könnten sich auch auf die nächste und übernächste Generation übertragen. Emil, so heißt Almas Sohn, ist nämlich vollkommen schmerzunempfindlich. Auch wenn es für dieses Phänomen eine medizinische Erklärung gibt, fürchtet sich Alma weniger vor den Folgen der seltenen Genmutation als vielmehr vor einer mythisch-seelischen Verbindungslinie vom großväterlichen Gefühlskrüppel zu ihrem Kind, das ein Schmerzempfinden erst als theatralischen Akt erlernen muss.
Deshalb riss etwas an Alma und jagte ihr Kälteschauer über die Haut, wenn die Verwandten auf Familienfeiern in Emils Gesicht jenes des Großvaters wiedererkannten.
Dem Großvater wurden Herzklappen von einer Firma namens Johnson & Johnson eingesetzt und auch Emil überlebt nur mit viel Medizintechnik im Körper. Aber was heißt das schon? Für Alma sehr viel. Gerade weil sie ihre Herkunft vollends verneint, sind die Dämonen der eigenen Sippe wirkmächtiger denn je. Wenn über diesen Roman gesagt wird, er sei sprach- und bildmächtig, ist das keineswegs eine Feuilleton-Phrase. Valerie Fritsch weiß ihre Doppelbegabung als Schriftstellerin und Fotografin wirklich zu nutzen. Mit nahezu digital präzisen Sätzen scheint sie die bestürzenden und oft surrealen Szenen sprachlich abzufotografieren. Was zwangsläufig dazu führt, dass manche Figurenbeschreibungen zu verbalen Hinrichtungen werden, etwa wenn es über die kontrollsüchtige Mutter heißt, dass sie
jeden Dienstag die Regale abstaubte, bevor die Putzfrau jeden Mittwoch kam.
Die distanzierte Erzählperspektive, die sich keineswegs allwissend gibt, verstärkt diesen Effekt und lässt eine Literatur mit vielen markanten Formulierungen entstehen. Die Motive sind so gut durchgearbeitet in dieser Prosa, dass man ständig geneigt ist, Sätze zu unterstreichen, um sie später zitieren oder in sozialen Medien teilen zu können, wie das in unserer visuell gesteuerten Welt zumeist mit Fotos geschieht. Fritsch beherrscht den sprachlichen Radikalzoom. Die lyrische Nahaufnahme geht schnell über in ein farbenprächtiges Panoramabild und weil die Autorin mit immer neuen Einstellungen überrascht, entsteht eine verstörende Unruhe, die gut zu den Figuren passt, die auch keinen Frieden finden. So fotografisch die Sprache, so visuell auch die anderen Vergleichsmittel im Roman. Immer wieder verweist Fritsch auf die Inszenierung des Geschehens, auf das Bühnenhafte der Geschichte.
Alma wurde die Idee nicht los, dass man für sie Theater spielte.
Und zwar Schlechtes. Almas Eltern gaben selten das liebende Ehepaar, übernahmen auch nur widerwillig ihre Rollen von Vater und Mutter. Wenn bei der Geburtstagsfeier des Großvaters die greisen Gäste als schweigende Täter vereint auf weißen Plastiksessel saßen, Zitat enthoben und unerreichbar, dann bezeichnet die Erzählstimme diese Zusammenkunft als Weltraumkammerspiel. So entwickelt sich der Familienroman schon bald zum bösen Gespensterdrama, was nicht nur an Almas Mutter liegt, die tagsüber die biedere Ordnung sucht, als Schlafwandlerin auf dem Friedhof aber nächtliche Besucher erschreckt. Ob die Menschen als Untote durchs eigene Leben geistern oder als Verstorbene die Träume der Nachgeborenen stören, wenig scheint wirklich und wahrhaftig zu sein in Almas Welt, bis sie endlich Friedrich kennenlernt.
Sie sahen sich selten. Und so war es eine Lust, der die Entbehrung vorausging. Sie fasteten aneinander, hungerten über Wochen, bis sie sich wieder trafen und blieben doch höflich und zurückhaltend, wenn sie sich endlich umarmten, um dem jeweils anderen nicht die Last der eigenen Bedürftigkeit aufzubürden.
Mit den Beschreibungen dieser innigen Liebe wird Fritschs Prosa weicher und mitfühlender. Manchmal zieht sogar Humor in den Roman ein. Alma stellt zum Beispiel lustige Listen zusammen, auf denen sie festhält, was sie vermisst, wenn Friedrich nicht bei ihr ist. Denn der Geliebte wohnt nicht am selben Ort, ist als Fotograf ohnehin ständig unterwegs. Als die Fernbeziehung dann überwunden ist, wird allerdings auch die Nähe zum Problem.
Es trieb sie in den Wahnsinn, wenn er nachts in der kalten, leuchtenden Tür des Kühlschranks stehend Sauergemüse direkt aus dem Glas aß, die blassen Finger in der Lake und ohne die Hände gewaschen zu haben, wieder ins Bett kam.
Dass Alma und Friedrich wirklich zusammengehören und dass auch ein Faible für Essiggurken daran nichts ändern wird, erfahren die beiden einerseits in der mühenvollen Sorge um den kranken Sohn Emil, der sich schon mal als Superman begreift, weil er sich Stifte durch die Hand bohren kann, ohne irgendwas dabei zu spüren. Andererseits bricht die junge Familie im entscheidenden Moment zu einer großen Reise auf. Alma möchte jeden Ort besuchen, der für den Großvater zur vielfachen Pein wurde. Doch nicht das ehemalige Lager im heutigen Kasachstan, sondern der lange Weg dorthin wird schon bald zum Ziel für die drei, die auf der abenteuerlichen Fahrt dicht aneinander rücken. Dieser Aufbruch ins Glück ist die eigentliche Antwort auf die Fragen, die Alma ihren Eltern und Großeltern gestellt hat. Das generationsübergreifende Kriegstrauma verblasst und scheint bald nicht mal mehr als erzählerische Spiegelung für die Reisenden eine Rolle zu spielen. Statt ödes Familientheater, das sich um Vergangenes dreht, gibt es das wilde und skurrile Leben im Hier und Jetzt. Die Leere weicht, am Ende steht ein Lachen. Valerie Fritsch hat mit Herzklappen von Johnson & Johnson einen Roman geschrieben, der gerade in seiner anspruchsvollen Formensprache überzeugt, der im kalten Prosafluss gekonnt kleine Wärmeinseln einbaut und damit an den wichtigen Stellen zu berühren und zu unterhalten vermag.
Herzklappen von Johnson & Johnson von Valerie Fritsch, unser Buch der Woche, hier im SWR 2 Lesenswert Magazin, vorgestellt von Carsten Otte. Erschienen ist das Buch im Surkamp Verlag.
Little butterfly without wings, how do you fly? You're holding on so tight that you don't even try. And if I had a dream, love would be sunshine for me. You want my air to breathe, it's just like honey to a bee.
Das ist eine der größeren Künste, mit leichten Worten und Komik über die Finsternisse des Lebens schreiben. Der Schriftsteller Rohr Wolf war ein Meister darin. Am vergangenen Dienstag ist er in Mainz gestorben mit 87. Rohr Wolf hat Prosa geschrieben, er war Hörspielautor und Collagekünstler. Seine Fußballhörspiele sind Legende. Und Rohr Wolf war Dichter, der mit dem Reim kein Problem hatte, im Gegenteil. Wir hören jetzt einen Ausschnitt aus seiner letzten öffentlichen Lesung 2018.
Es gibt, meine Damen und Herren, viele wunderbare reimlose Gedichte. Sie sind nicht von mir. Ich bin ein Wortmusiker, aber ich halte unterschiedliche Methoden und Schreibweisen für selbstverständlich. Ich habe Balladen geschrieben, Moritaten, Romanzen, Pasteten, Terzinen, Sonette und Stanzen, Songs, Kalendersprüche und Küchenlieder. Ich habe Zweizeiler geschrieben, Vierzeiler, Fünfzeiler, beispielsweise Im Zustand der Ruhe 1972. Als ich mich montags ausgesprochen hatte, wurde ich still und sagte nichts mehr. Dann saß ich mehrere Stunden, nein Wochen, nichts sagen da, ohne Worte verkrochen, zu hören war nichts, nur der Schwerlastverkehr. Das war ein einfacher Fünfzeiler von 1972. Sonette sind komplizierte. Ich habe gern Sonette geschrieben und da ich, wie man zuweilen behauptet, auch ein Fußballdichter bin, habe ich 12 Fußballsonette geschrieben. 1971, 12 Rammer- und Brechersonette. Nach den strengen Reimvorschriften ABBA, ABBA, CD, C, DCD. gefüllt mit dem Jargon der Fans. Sie hören das Letzte, das Zwölfte. Vom Regen fortgeschwemmt, vom Wind gefressen, vom dünnen Schnee bedeckt, vom Schmerz verzehrt, vom Dunst verschluckt, vom Boden weggekehrt, vom Schlamm erschöpft und von den langen Pässen. Wir wollen dieses Spiel jetzt rasch vergessen. Da weht aus dem Gewühl ganz unbeschwert, weich wie Papier vorbei und unversehrt, der Rammer sanft. Der Brecher unterdessen, er sinkt dahin. Er macht noch einen Schritt. Er sinkt, er schwebt, er hebt noch einen Fuß. Der Kopf, er bricht fast ab von diesem Tritt. Vorbei, daneben, aus und Ende, Schluss. Die Ecke jetzt, die nehmen wir noch mit. Dann gehen wir und steigen in den Bus. Was noch? Vielleicht ein Vierzeiler. Wetterverhältnisse von 1984. Es schneit, dann fällt der Regen nieder. Dann schneit es, regnet es und schneit. Dann regnet es die ganze Zeit. Es regnet und dann schneit es wieder. Und nun vielleicht das nordamerikanische Herumliegen von 2005. Ein Fischer, ein Forscher, ein Farmer, ein Geiger, ein Dirigent, ein reicher Friseur und ein Armer, die liegen in Maryland. Ein Koch liegt am Rand von Montana, ein Fleischer liegt bleich in Vermont, ein Heizer in Louisiana, schwarz hinter dem Horizont. In Oregon liegt ein verletzter Contitor, in Tennessee ein Doktor, ein ganz entsetzter Doktor der Philosophie. In South Carolina ein spitzer Dentist, in Kentucky ganz matt, ein Makler, ein Nachtclubbesitzer, liegt platt in Connecticut. In Illinois liegt ein Vertreter in seinem Hotel in der Nacht und dieser Vertreter wird später im Liegen ums Leben gebracht. In Maine liegt ein Autoverkäufer, in Michigan liegt ein Bankier, ein Wirt und ein Langstreckenläufer, die liegen in Texas im Schnee. In Georgia ein Reiseleiter, in Oklahoma ein Lord, in Florida und so weiter, in Washington und so fort. Ein Dunst liegt über Dakota und über Nevada liegt Rauch und Qualm über Minnesota. Am Ende liege ich auch.
In Erinnerung an Rohrwolf, ein paar seiner Gedichte vorgetragen von ihm selbst. Der Ausschnitt stammt aus einer Lesung, die er 2018 in Mainz als Dank für den Rainer-Malkowski-Preis aufgenommen hat, weil er nämlich nicht mehr zur Preisverleihung nach München fahren konnte. Diese kleine Reise durch sein Werk als Dankeschön für diesen Preis finden Sie in ganzer Länge auf swr2.de. Da können Sie Rohrwolf in einem Video sehen und hören. We're miles apart, but safe in dreams. You're running far beyond the dark. We'll always be one of the roads to lead. Shine your light over me. All of my fears are gone. Far to run, fall on your knees to find a love. Your light for me. Eine Frau liegt auf dem Bett und schläft. Ihre Wangen sind eingefallen, das Haar zerstrubbelt. Gestern hat sie versucht, sich umzubringen im Fluss, aber es hat nicht geklappt. Sie hat vergessen, sich schwere Steine in die Manteltaschen zu stecken, damit sie auch wirklich untergeht. Ganz nass kam sie wieder nach Hause und jetzt liegt sie da und schläft und ihr Mann schaut sie an. Ach, Virginia. So hat Michael Kumpfmüller seinen Roman über die letzten Tage von Virginia Woolf genannt. Die große englische Schriftstellerin, Ikone der Emanzipationsbewegung, die ja tatsächlich 1941 in den Fluss gegangen ist. Nun also ein literarisches Porträt von Michael Kumpfmüller, gerade erschienen, und ich bin gespannt, was unser Kritiker Christoph Schröder dazu meint. Hallo, Herr Schröder.
Guten Tag, Frau Brockert.
Ja, Michael Kumpfmüller hat sich hier einen kurzen Zeitraum im Leben der Virginia Woolf ausgewählt, die letzten Tage. Was genau erzählt er uns?
Ja, es sind genau gesagt die Tage zwischen dem 18. und 28. März 1941. Wir befinden uns in Monk's House, das ist das Cottage in Sussex an der englischen Südküste, nicht weit von Brighton entfernt. Dorthin hat sich das Ehepaar Leonard und Virginia Woolf 1939 zurückgezogen, als das Vereinigte Königreich den Deutschen den Krieg erklärt hat. Man muss wissen, Leonard Woolf war Jude und die Woolfs hatten gemeinsam beschlossen, falls die Deutschen in England landen, sich dort gemeinsam das Leben zu nehmen. Und nun sitzen sie dort in diesem Haus, die deutschen Bomber schwirren über das Dach in Richtung London. Virginia Woolfs Depressionen kehren zurück, sie fühlt sich einsam, sie fühlt sich verloren. Die Situation ist insgesamt bedrohlich und wie Sie sagen, es kommt am 18. März zu diesem ersten Selbsttötungsversuch, der fehlschlägt. Am 28. März dann der zweite, der, um es zynisch zu sagen, glückt. Und das ist der Erzählzeitraum dieses Romans.
Wir erfahren in diesem literarischen Porträt, wie sich Virginia Woolf fühlt. Eingebettet sind auch Rückblicke natürlich in ihr Leben und in ihr Werk. Wie genau erzählt Kumpfmüller das?
Ja, das ist tatsächlich ein wenig zwiespältig. Ich habe am Anfang tatsächlich gedacht, ist das nicht eine Anmaßung, wenn ein männlicher Autor, auch noch ein Schriftsteller wie Michael Kumpfmüller, der in den letzten Jahren auch als dezidiert männlicher Autor in Erscheinung getreten ist, der hat einen Roman geschrieben, Die Erziehung des Mannes, einen sehr guten Roman im Übrigen 2016, aber er wird schon als sehr männlicher Autor wahrgenommen. Und die Frage, ist es eine Anmaßung, wenn sich ein solcher Autor sozusagen den Blick einer feministischen Ikone anverwandelt? Und das Unbehagen ist eigentlich nie ganz weggegangen, muss ich sagen. Ich möchte Michael Kumpfmüller schon anrechnen und auch zugutehalten, dass er versucht hat, diesen empathischen Blick auf diese Figur, auf dieses Bewusstsein aufrechtzuerhalten. Aber ich finde doch auch, dass er manchmal einen so leicht onkelhaften, vermessenen, schulterklopfenden Ton gegenüber seiner Protagonistin anschlägt, der vielleicht dem Gegenstand nicht so ganz angemessen ist.
Mir ging es etwas anders. Ich hatte das Gefühl, es ist das Porträt, die Darstellung einer Depression. Und das sehr unter einer manisch-depressiven Störung, unter der Virginia Woolf ja tatsächlich litt, schon seit der Jugend. Und ich finde, er beschreibt hier sehr gut und sehr feinfühlig dieses seelische Auf und Ab in dieser Krankheit, diese ständige Selbstbeobachtung, die ständige Ambivalenz, sich selbst und der Welt gegenüber. Wie sehen Sie das?
Ja, da stimme ich Ihnen voll und ganz zu. Also das ist einer der positiven Aspekte dieses Romans, die es auch gibt. Die liegen so in der Mikroebene, in den Details, in den Beobachtungen. Also ich finde auch, dass die Beschreibung und der Nachvollzug dieser Depression, die sich in paranoiden Schüben ausdrückt und auch in kleinen Details. Also es gibt eine Situation, die sitzen beim Mittagessen zusammen und essen Hühnchen und plötzlich denkt Virginia Woolf, das Hühnchen schmeckt nach totem Hund. Und gleichzeitig denkt sie aber, ich weiß ja überhaupt nicht, wie toter Hund schmeckt. Und solche Sachen, die sind sehr, sehr gut geschildert, in den Details stimmig. Und es gibt auch diesen Satz, der aus den Tagebüchern wohl kommt, ich bin nur meine Krankheit. Und das drückt sich in diesem Buch, glaube ich, ziemlich gut aus. Also in den Details stimmt das, aber ich finde tatsächlich, immer wenn Michael Kumpfmüller so ein bisschen generalistisch und philosophierend wird, dann wird es auch flach. Also da stehen dann so Sätze im Roman wie, wäre das Leben ein Interkontinentalflug, befände sie sich eindeutig in der Sinkphase. Und das finde ich schon ein bisschen merkwürdig.
Weil Sie das eben angesprochen haben mit den Tagebüchern. Man weiß ja tatsächlich über die Biografie von Virginia Woolf sehr viel, auch gerade aus den Tagebüchern, auch über ihr eigenes Befinden. Fügt dieses Buch dem etwas hinzu?
Ich bin kein Experte für Virginia Woolf, das muss ich zugeben. Aber ich hatte den Eindruck, dass das genau nicht passiert, sondern dass die Informationen, die in diesem Buch stehen, tatsächlich diejenigen sind, die man auch aus Biografien oder, um es bösartig zu sagen, sogar vielleicht aus einem Wikipedia-Eintrag herausdestillieren könnte.
Naja, es ist eine Art von Doku-Fiction, könnte man sagen. Also seine Leistung besteht im Grunde darin, sich da hineinzufühlen und das literarisch umzusetzen, oder?
Ja, eindeutig. Und das gelingt ja auch in manchen Passagen. Es gibt so Szenen und so Stellen, die wirklich gut sind. Und ich möchte auch sagen, dass ich auch die Schilderung des Verhältnisses zwischen Leonard und Virginia Woolf extrem gut gelungen finde. Das ist eigentlich das Beste an dem ganzen Roman, diese Ambivalenz zwischen den beiden. Sie schreibt ja vor ihrem ersten Selbsttötungsversuch einen Brief, in dem steht: Liebster, ich spüre mit Sicherheit, dass ich wieder verrückt werde. Also sie will ihn auch vor sich selbst schützen. Gleichzeitig erscheint Leonard in diesem Buch als so eine Mischung von Aufseher, Gefängniswärter, Trottel, Jude, das ist auch sehr wichtig. Virginia Woolf hat ihn auch immer wieder antisemitisch beschimpft, das ist belegt und das passiert in diesem Buch auch. Er ist also gleichzeitig eine Bedrohung und das Böse, aber auch ein Rettungsanker und ein Arzt. Und ich glaube, dahinter verbirgt sich, das kommt dann so im Nachspann so ein bisschen raus, tatsächlich eine tiefe Liebe, die vor allen Dingen auch ihn zu ihr verbindet. Und man merkt in diesem Buch, wie diese Frau darunter leidet, dass sie diesem Mann diese unglaublichen Schwierigkeiten bereitet.
Kumpfmüller hat schon oft über Paare geschrieben und man hat fast das Gefühl, auch wenn es vorwiegend aus der Perspektive Virginias erzählt ist, dass Leonard doch eine sehr große Rolle spielt und Kumpfmüller mit dem auch ganz gut sich in den auch hineinfühlen kann. Das kommt auch ganz am Ende des Romans nochmal raus.
Ja, das Ende ist in der Tat, muss ich zugeben, sehr berührend. Mich hat das wirklich berührt. Leonard Woolf ist ja 88 Jahre alt geworden. Er hatte danach noch weitere Beziehungen. Aber wie am Ende Kumpfmüller diese Perspektive dreht und auf diesen Mann umswitcht sozusagen und zeigt, dass der eigentlich ein Liebender war, der sich durch die Selbsttötung seiner Frau als Versager fühlt und damit nie richtig klargekommen ist, dass er das trotz aller Bemühungen nicht verhindern konnte, das ist schon sehr geschickt gemacht. Und das zeigt natürlich auch, aber darüber gibt es ja auch überhaupt keine Zweifel, dass Michael Kumpfmüller wirklich ein versierter, auch technisch versierter Autor ist. Umso mehr wundert mich trotzdem, und dabei muss ich leider bleiben, dieser Roman, der tatsächlich auch relativ langweilig ist.
Für wen wäre dieses Buch etwas, Herr Schröder? Für Woolf-Fans zum Einstieg in ihr Werk? Was meinen Sie?
Also ich glaube, dass Virginia Woolf-Experten eher ärgerlich wären. Ich würde sagen, es ist ein Liebesroman in der Form eines Anti-Liebesromans. Und diese Liebesgeschichte ist eigentlich der Kern dieses Buches und die Depression. Ich würde dieses Buch möglicherweise Menschen empfehlen, die eine tragisch endende Liebesgeschichte lesen wollen. Aber auch da gibt es vielleicht dann auch andere. Insgesamt würde ich doch tatsächlich sagen, lesen Sie dieses Buch nicht, denn es erschließt sich mir nicht ganz, warum es geschrieben werden musste.
Vielen Dank, Christoph Schröder. Wir sprachen über Ach, Virginia von Michael Kumpfmüller, bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Jetzt habe ich einen kurzen Tipp für Sie hier im SWR 2 Lesenswert Magazin von der Grande Dame der Literaturkritik, Sigrid Löffler. Sie ist begeistert von einem Roman, der vom Bürgerkrieg in Nordirland erzählt und gerade gestern auf Deutsch erschienen ist. Anna Burns heißt die Autorin und der Titel klingt recht harmlos, Milchmann. Aber harmlos ist diese Geschichte natürlich nicht. Sie spielt in den 1970er Jahren in einem katholischen Viertel von Belfast und man könnte bei diesem Thema jetzt vermuten, dass es sich um einen politisch-historischen Dokumentarroman handelt. Ist aber nicht so. Der Text ist brandaktuell. Sigrid Löffler erklärt warum.
Das eigentliche Thema des Romans scheint mir zu sein, wie das Alltagsleben einer Zivilbevölkerung unter den Bedingungen eines Bürgerkriegs verändert wird, deformiert wird, wie sich eine Gesellschaft zersetzt durch einen Bürgerkrieg. Man muss sich das so vorstellen, dass ja da Milizen, Untergrundarmee durch so ein Stadtviertel patrouilliert, dass das Stadtviertel abgeschottet ist gegen die Nachbarviertel, dass hier Nachbarschaftsfeindseligkeiten bis ins Absurde geführt werden, Attentate, Anschläge, Gegenanschläge, Vergeltung, Gegenvergeltung und das in einer ewigen Spirale, dass das Misstrauen und die Gewalt und die Paranoia in einer solchen abgeschotteten Gesellschaft so weit führt, dass niemand mehr niemandem traut und dass eigentlich ein normales Alltagsleben, das ja auf Vertrauen aufgebaut ist, überhaupt nicht mehr möglich ist. Und das Interessante an dem Roman scheint mir die Machart zu sein, die Stimme, die hier diese ganze Geschichte erzählt. Es ist die Stimme eines 18-jährigen jungen Mädchens, die in einem katholischen Stadtviertel von Belfast aufwächst. Und diese Stimme, die fasziniert eigentlich vom ersten Moment an. Sie ist skeptisch, sie ist kritisch, sie ist störrisch und eigensinnig. Und sie hat einen absolut klaren Blick auf das, was hier eigentlich abläuft. Sie ist ein sehr kluges Mädchen, sehr belesen. Und es geschieht ihr, dass einer dieser großen Helden dieses Viertels, einer der Untergrundkämpfer, ein älterer Mann schon, Mitte 40, Milchmann genannt, ein Auge auf sie wirft. Er folgt ihr, und zwar in einer Mischung aus Stalking und Einschüchterung, Drohung und Anmache. Und dieses Mädchen versucht sich dagegen zu wehren. Sie will mit diesem Mann nichts zu tun haben. Aber in dieser totalen Kontrolle, die in so einer abgeschlossenen Gesellschaft herrscht, wo jeder jeden beobachtet und dann jeder über jeden klatscht und tratscht, wird sie sofort verleumdet als ein Soldatenflittchen, als ein Milizengroupie und ihr Ruf ist dahin. Sie kann sich überhaupt nicht dagegen wehren, hat Angst vor diesem Mann, sie hat auch überhaupt kein Verhältnis mit dem Mann, wird aber abgestempelt. Und sonst passiert nicht sehr viel in diesem Roman, außer dass wir genau merken, wie diese Gesellschaft zerfällt. Also eigentlich ist die Situation modellhaft und exemplarisch auf jede Bürgerkriegssituation in der Welt zu übertragen. Ich glaube, es funktioniert in Damaskus nicht anders als in Beirut oder in Bagdad oder sonst wo. Wenn einmal Bürgerkrieg herrscht, dann kann die Zivilbevölkerung unter solchen Umständen nicht mehr vernünftig leben. Also für mich ist dieser Roman Milchmann von Anna Burns eine der Entdeckungen in diesem Frühjahr und sicher eine der interessantesten, gleichzeitig aktuellsten und auch klügsten Bücher, die mir in diesem Frühjahr untergekommen sind.
Die Kritik von Sigrid Löffler. Der Roman Milchmann von Anna Burns, übrigens 2018 mit dem wichtigsten englischen Literaturpreis ausgezeichnet, dem Man Booker Prize. Jetzt übersetzt von Anna-Nina Kroll und gerade im Tropenverlag erschienen. Hitler, Scheiße und Lufthansa. Diese drei deutschen Wörter kannte der Iraker Abbas Kieder, als er vor 20 Jahren nach Deutschland kam. Mittlerweile ist Abbas Kieder einer der erfolgreichsten Schriftsteller mit Migrationshintergrund in Deutschland. Gerade ist sein neuestes Buch erschienen über eine Jugend im Irak unter Saddam Hussein. Kieder selbst saß während Saddams Schreckensherrschaft als politischer Häftling im Gefängnis. Mit Anfang 20 flüchtete er aus dem Irak. Warum er seine Bücher auf Deutsch schreibt und nicht in seiner Muttersprache Arabisch, erklärt Abbas Kieder so.
Irgendwann konnte ich nicht mehr mit der arabischen Sprache, mit der arabischen Kultur, mit der Situation im Irak auch umgehen. Und es war alles so schmerzhaft Ich wollte mich ausdrücken, ich wollte auch kämpfen, ich wollte Nein sagen. Aber ich konnte auf Arabisch nicht mehr. Ich konnte nicht mehr auf Arabisch schreien. Und dann plötzlich habe ich einen deutschen Mund gefunden. Und mit diesem Mund, dieser Zunge, Zähne und alles, konnte ich schreien. Seitdem schreie ich.
Jetzt also ein neues Buch von Abbas Kida. Es heißt Palast der Miserablen. Und er erinnert an das Leben in einer Diktatur, die angesichts des heutigen Chaos im Irak fast vergessen scheint. Mein SWR-Literaturkollege Alexander Wasner hat das Buch gelesen.
Es beginnt mit einer paradoxen Situation. Ein Gefangener in einem klaustrophobischen Kerker. Sein Wächter ist eingeschlafen, die Handschellen sitzen locker. Er könnte sich befreien, aber er tut es nicht. Die Befreiung wäre eine Verschlechterung. Denn das Gefängnis steht in einem Land, das selbst ein einziges Gefängnis ist. Eine Soldateska würde ihn draußen schlimmer foltern. Er, der Häftling, hat nur in der Zelle eine Chance.
Alle haben Angst in diesem Land der finsteren Kerker.
Willkommen im Irak des Saddam Hussein. Abbas Kida erzählt in seinem neuen Buch Palast der Miserablen die Geschichte einer, vielleicht auch seiner Jugend, in einem Land, das in eine Katastrophe gleitet. Ob der Häftling auf die Hinrichtung wartet oder auf die Befreiung, erfahren wir nicht. In Rückblicken wird sein Weg in den Kerker erzählt. Die Geschichte beginnt in den 1990er Jahren. Shams Hussein heißt der Held, als wäre er ein Bruder von Saddam Hussein. Er lebt mit seiner Schwester und seinen Eltern in einem Dorf namens Al-Janahan, was übersetzt werden kann als herzliche Hölle. Was für ein Name. Stämme und Familien sind die Ordnungskategorien des Landes. Bei den Husseins heißt der Familienälteste Abu, also Vater, Morsak Hussein. Als heimtückische Giftnatter beschreibt ihn Kida. Doch gegen den neuen Machthaber Saddam Hussein kann auch diese Giftnatter nichts machen. Der Vater wütet über Saddams Politik.
Wir machen uns zum Gespött unserer Nachkommen. In 100 Jahren wird man über uns als die Fußabtreter Saddams sprechen. Früher waren wir eine Nation voller Stolz. Und nun seht sie euch an. Ein Haufen ängstlicher Schlappschwänze, die bis in alle Ewigkeit Luft ernten. Wenn wir alles mitmachen, wird es immer schlimmer werden. Dieser aus dem Bauchnabel des Teufels genährte Saddam macht uns lächerlich.
Luft ernten, das ist der Ausdruck für Kadavergehorsam. Saddam Hussein befiehlt den Krieg gegen den Iran. Er will die Vormachtstellung in der Region und er bekommt sie. Allerdings ist der Preis hoch. 8 Jahre kämpfen die Parteien gegeneinander, der Friede danach ist kurz. Dann befiehlt Saddam Hussein den Angriff auf Kuwait. Der Ort Al-Janahan, die herzliche Hölle, liegt direkt an der Grenze zu dem kleinen Staat. Aus der Perspektive des Jungen erzählt Abbas Kida, was geschieht. Erst gelangen aus dem überfallenen Kuwait Luxusgüter wie Cola oder Bananen in das Dorf. Dann, als Hussein die UN gegen sich aufbringt, Bomben.
Der erste Luftschlag traf uns um Mitternacht. Das Haus erzitterte unter den Detonationen, als wäre nun dieser mythische Riese namens Bush aufmarschiert und schlüge mit seinen übergroßen Fäusten gegen die Mauern. Man hörte Explosionen aus jeder Himmelsrichtung und undefinierbaren Lärm von Menschengeschrei und Schüssen.
Die Husseins kommen nach Bagdad, erst zu entfernten Verwandten, dann in einen Slum in der Vorstadt, das Blechviertel. Es heißt so, weil die Häuser nicht aus Steinen, sondern bestenfalls aus sandgefüllten Blechdosen in einer Müllkippe gebaut werden. In der Familie sucht nun jeder selbst sein Glück. Die Mutter macht sich als Wahrsagerin selbstständig, der Vater als Händler. Die Tochter versucht sich eine kurze Zeit im Finanzsektor. Sie bietet Sparbücher mit ernsthaft 20% Zinsen an. Seriös ist das nicht und das halbe Blechviertel verliert seine Ersparnisse. Nur Shams, der Held, erfährt etwas, was man Glück nennen kann. Er findet bei einem der wilden Flohmarktstände ein Buch von Alberto Moravia, das ihn zuerst wegen seines erotischen Inhalts fasziniert. Aber anschließend ist er unwiderruflich zum Lesen verführt. Er kann gar nicht mehr aufhören und kommt in intellektuelle Kreise, die natürlich auch oppositionelle Kreise sind. In einer langen Diskussion lässt Kida sie über die Kraft der Literatur streiten. Ein Buchhändler meint,
Saddam weiß ganz genau, wie wichtig Literatur für die Propaganda ist. Und diese rückgratlosen Hosenscheißer von Autoren lassen sich wie Ochsen vor seinen Karren spannen. Sie arbeiten alle für das Regime. Und viele wissen es nicht einmal. Momentan schreibt doch jeder nur noch über die Folgen des Embargos. Und ansonsten nur abstrakte Texte, die nichts als Geschwafel sind. Da kann ich auch Buchstabensuppe essen.
Und Hisham, der heimliche Chef der Gruppe, meint?
Du hast schon recht. Ich meine, ich selbst schreibe ja manchmal abstrakt. Aber sonst können wir gar nichts veröffentlichen. Was also sollen wir tun? Sollen wir jedes Mal unser Leben riskieren, wenn wir eine neue Idee haben, deren Veröffentlichung im Endeffekt doch nichts ändert?
Und dann bekommt der junge Shams den Ritterschlag.
Hisham legte mir die Hand auf die Schultern. Du bist jetzt einer von uns. Herzlich willkommen im Palast der Miserablen.
Da ist er, der Titel des Buchs. Der Palast der Miserablen, der Palast der Kläglichen, Elenden, Jammernden. Sie haben keine Chance, ihre Lage zu verbessern. Sie haben nur Worte. Das Lesen jedoch kann ihnen, wie Shams Hussein, Hoffnung geben, kann Augen öffnen, kann das Träumen beibringen. Natürlich wird es keine glückliche Geschichte. Shams Hussein ist ein Hiob ohne Gott, einer, der geprüft wird, ohne dass er am Ende ausgewählt werden könnte. Erst später bekommen Worte die Kraft von Waffen, allerdings bei den Islamisten, die ihre menschenfeindlichen Staatsziele formulieren. Mehr wird jetzt nicht verraten. Abbas Kida erzählt in Palast der Miserablen ein Familienschicksal im Irak aus einer Zeit, als wir das Land nur als Teil der Achse des Bösen kannten, wie George Bush es nannte. Die Schicksale der Menschen, die in Saddam Husseins Regime lebten, wollten wir damals nicht so richtig wahrnehmen. Aber eins dieser Schicksale war das von Abbas Kida, der gegen den Diktator Saddam rebellierte und 11-mal in den 90er Jahren verhaftet wurde. Das berichtete Kida später. Er hat Folter erlebt und katastrophale Haftbedingungen. Auch dies schildert er in diesem Buch, manchmal beklemmend drastisch. Palast der Miserablen ist klar und klug geschrieben, grausam packend. Abbas Kida erzählt Weltgeschichte aus der Sicht eines Menschen, der nichts anderes will, als in dieser Welt zu überleben.
Alexander Wasner über Palast der Miserablen von Abbas Kida, diese Woche bei Hansa erschienen.
How does it feel when it's quiet and calm? And will I be denied? How will it feel when it's time to move on? Mother says kneel and pray. When it gets hard, I won't roll those sleeves. Life can be so unkind. I will be found on the edge of the world, where there'll be no one around. Oh, solid ground. Solid ground. Solid ground. Solid ground.
Der Hölderlin-Turm in Tübingen, direkt am Neckar. Als ich vor ein paar Tagen da war, da wehte schon ein leichter Frühlingshauch durch die offenen Fenster. Der Turm, in dem Hölderlin so viele Jahre gelebt hat, wurde zum 250. Geburtstag des Dichters frisch renoviert, Sie haben es sicher mitbekommen, und man kann in der neuen Ausstellung wunderbar durch Hölderlins Leben und Werk spazieren. In einer kleinen Vitrine steht ein schon etwas angeschrammtes Buch mit grünem Einband, eine Erstausgabe von Hölderlins Briefroman Hyperion, 1797 erschienen, sprachmächtig und, man kann es wohl so sagen, einmalig in der deutschen Literatur. Diesen Text hat der Schauspieler Jens Harzer für SWR 2 eingelesen, ab morgen zu hören, in Fortsetzung folgt. Bei mir ist SWR-Literaturchef Frank Hertweg. Frank, ein über 200 Jahre alter Text, nicht so leicht zu verstehen. Müssen wir uns fürchten vor Hölderlins Hyperion?
Nein, das müssen wir uns nicht, jedenfalls auch nicht mehr als die Zeitgenossen, denn Hölderlin war damals auch schon eher ein Solitär, ein Außenseiter. Aber ich finde immer, der Text ist fremd, aber das Fremde bringt auch Erkenntnis, also ran an den Text.
Erstmal für alle, die den Text nicht kennen, worum geht's?
Also Hyperion ist ein Briefroman. Briefromane waren damals total in, muss man sagen, durch Rousseau, aber auch durch den Werther. Ich glaube, Hölderlin wollte damit auch ein bisschen Erfolg auf dem Markt erzielen und es ist kein Dialogbriefroman, sondern eine große Rückschau. Hyperion erzählt sein Leben, es geht um seine Ausbildung. Und dann in einem ersten großen Komplex geht es um das Thema Revolution und Evolution. Er trifft da einen Freund, Alabanda, mit dem er das dann immer durchdiskutiert, trennt sich dann von ihm, kehrt zurück, lernt Diotima kennen. Das ist seine große Liebe, das ist quasi das zweite Prinzip, das diskutiert wird. Liebe, die Alleinheit zur Natur. Auch da ist er unzufrieden, weil es ihn nicht ganz ausfüllt. erfüllt. Also im dritten Teil geht er dann nochmal in den Unabhängigkeitskampf der Griechen gegen das Osmanische Reich. Er scheitert dort gewaltig. Gleichzeitig stirbt Diotima und am Ende muss man sagen, ist er meiner Ansicht nach gescheitert, während andere Interpreten sagen, das war genau das Ziel dieses Romans. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass am Ende eher eine Krise steckt.
Ich kann kein Volk mehr denken, das zerrissener wäre wie die Deutschen, heißt es an einer berühmten Stelle im Hyperion. Handwerker siehst du, aber keine Menschen, Denker, aber keine Menschen. Und dann geht's noch ein bisschen weiter. Also das sind sehr harte Vorwürfe, dieses Hyperion, die er an seinen Freund Bellarmin schreibt. Es ist ja verlockend, diesen Satz von der Zerrissenheit der Deutschen auch auf heute anzuwenden, aber er steht natürlich in einem völlig anderen zeitlichen Kontext und auch in einem speziellen Werkkontext.
Also man muss sagen, diese Scheldrede ist ein unglaublich eindrucksvolles Stück. Also wenn man nichts liest, dann sollte man zumindest dieses Stück lesen. Es steht auch ganz am Ende des Hyperion. Es ist nicht ganz eingepasst in den ganzen Kosmos. Ich glaube, das war auch ein bisschen eine Schreibkrise. Hölderlin kam dann nicht mehr weiter nach dieser Scheldrede. Aber der historische Kontext ist natürlich die Französische Revolution. Es ging in Deutschland ja immer um die Debatte, wie könnten wir Deutschland reformieren. Hölderlins Bezugsgröße war immer das antike Griechenland, das er dagegen setzt. Das antike Griechenland heißt, es gibt große Helden, Vernunft und Leidenschaft sind ausbalanciert, man ist republikanisch, es herrscht die Volksdemokratie und man ist eingebettet in die Natur. Das ist natürlich ein utopischer Maßstab, da konnte das historische Deutschland mit seinen absolutistischen Fürstentümern, mit dieser Zerstückelung und so nicht bestehen, klarerweise.
Was würdest du sagen, was kann uns Hyperion heute noch oder was kann es uns wieder sagen, dieses Buch?
Es kann uns, glaube ich, zeigen, wie Sprache funktioniert. Also man muss es gar nicht inhaltlich sehen, sondern man muss einfach mal sehen, welche schönen, langen Sentenzen man bilden kann, wie lange Sätze sein können, wie ein Satz Rhythmus haben kann, wie er beschleunigt im Satz, wie er wieder abbremst. Also dieser Text ist von unglaublich großer Poesie und das wäre eine Seite. Da würde ich sagen, darum muss man den Text auch wieder lesen.
Ja, jetzt muss man sagen, dieser Text ist ja stellenweise schon etwas pathetisch. Wie präsentiert ihn Jens Harzer, der Schauspieler Jens Harzer, in dieser Lesung für SWR 2 Fortsetzung folgt?
Ja, du beschreibst das richtig. Es ist wirklich pathetisch und er wechselt permanent Stimmungen. Also wir haben Himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt, Himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt. Es ist ein wirkliches Wechselspiel der Gefühle. Und Jens Harzer drückt es jetzt nicht aus, er versucht es gar nicht nachzubespielen, sondern er versucht eine andere Perspektive, eher eine textlichere Perspektive einzunehmen. Er spricht das Ganze fast traumwandlerisch, nimmt dadurch das Pathos raus und ich höre es gerade wieder und ich muss ehrlich sagen, man versteht plötzlich alles. Also das ist ein ganz, finde ich, tolle Zugangsweise.
Jens Harzer ist ja auch wirklich ein großartiger Schauspieler, Träger des Iffland-Rings und wir freuen uns sehr, dass wir ihn gewonnen haben für SWR 2.
Ja, ich finde es auch super. Ich hatte zufällig mitbekommen, dass er irgendwo anders an einem Veranstaltungsort den Hyperion einliest, kurze Stücke nur und dann haben wir ihn angefragt und er war ganz begeistert und wir sind jetzt auch begeistert.
Vielen Dank, Frank Hertweg. Ja, hören Sie rein. In SWR 2 Fortsetzung folgt ab morgen, jeweils um 15.30 Uhr, Hyperion von Friedrich Hölderlin, gelesen von Jens Harzer. Natürlich finden Sie das Ganze auch online auf swr2.de und in der SWR 2 App. Und das war's für heute. Alle Titel und Themen, über die wir gesprochen haben im Lesenswert-Magazin, die finden Sie online auf swr2.de und natürlich im Lesenswert-Podcast. Die Musik hat Michael Kiwanuka gemacht. Kiwanuka heißt auch sein Album. Gleich geht's weiter mit den Nachrichten und dann dem Hörspiel am Sonntag. Zaire 74 ist der Titel. Ich sag Tschüss. Am Mikrofon war Anja Brockert.